Das wäre nicht gut. Wir haben letzte Woche über die Nachfolge gesprochen. Und ich habe die Frage gestellt oder euch ermutigt, über die Nachfolge zu denken. Was das heißt für dich persönlich, Jesus nachzufolgen. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, hat Jesus gesagt. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. Und letzte Woche habe ich die Frage gestellt, was heißt das für dich, dein Kreuz zu tragen? Ich frage diese Woche, habt ihr bemerkt, wie Jesus sein Kreuz trug? Am Ende von dieser Rede über Nachfolge, über die Nachfolge, über diese Idee von Kreuz tragen, fangen wir an. In Kapitel 9, Vers 1. Eigentlich gibt es keine Unterbrechung hier, obwohl es der Anfang von Kapitel 9 ist. Das kam später, wisst ihr schon. Die Kapitel und Verse und so weiter. Jesus fuhr fort: Ich versichere euch, eine von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie die Gottesherrschaft in ihre Macht kommen sehen. Man meint, dass Jesus hier seine Verklärung, was diese Aussage direkt folgt, meinte, oder andere meinen, es ist seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Andere meinen, es ist Pfingsten, die sozusagen die Ausbreitung des Evangeliums da in Jerusalem, dass Jesus diese Sachen meinte. Manche meinen, dass Jesus hier sein zweites Kommen gemeint hat. Meine Meinung ist, für mich persönlich, Jesus meint, das Reich Gottes kommt, bereitet euch vor. Und das Reich Gottes ist gekommen, war offensichtlich, als Jesus gelebt hat. Das Reich Gottes ist aktiv jetzt. Ja, wir sehen Ereignisse wie seine Kreuzigung, Auferstehung, Pfingsten, dieses Pfingstereignis. Und das Reich Gottes ist mehr offensichtlich. Aber wenn Jesus jemanden heilt, ist das Reich Gottes da. In Kapitel 6, wenn die Jünger Menschen geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben, war das Reich Gottes da. Wir dürfen nicht vergessen, auch an wem Markus diesen Brief, sein Evangelium geschrieben hat. Markus hat an den römischen Christen geschrieben. Ungefähr 30 Jahre später. Und sie sitzen da in Rom. Vielleicht verstehen die Welt nicht, erleben schlimme Dinge, Verfolgung, Tod. Und von ihrem Standpunkt kann ich mir vorstellen, dass sie Ermutigung bekommen durch das, was sie lesen, besser verstehen, sich damit auseinandersetzen muss. Sie blicken zurück hier in diesem Teil von Markus, als Jesus verherrlicht wird, diese Verklärung. Und sie denken auch vorwärts. in die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Und zum Teil haben sie auch erwartet, dass Jesus bald kommt. Sie glauben nicht, dass sie erwartet haben, 2000 Jahre später, wie wir hier sitzen, immer noch warten. Aber sie sind ermutigt und gestärkt in ihrem Glauben. Auch sehen wir in diesen Stellen 8 und 9, Kapitel 8 und 9, eine Spannung zwischen Verheimlichung und Offenbarung. Am Ende vom 8. Kapitel warnt Jesus die Menschen davor, sich Jesus und seine Demütigung zu schämen. Was passiert mit ihm, sich darüber zu schämen? Und dann redet er jetzt in Kapitel 9, dass das Reich Gottes in Kraft kommen wird. Sozusagen ein Zeichen setzen wird und Gewissheit gibt. Jesus offenbart sich jetzt an drei seiner Jünger. Er nimmt drei mit, ab Vers 2, Petrus, Jakobus, Johannes, und geht auf einen Berg. Aber davor, guck mal, was er macht. Er wartet 6 Tage, bevor er auf diesen Berg steigt und dort seine Herrlichkeit offenbart. Warum er nimmt diese zwei mit, ist schwer zu sagen. Vielleicht wegen ihrer Persönlichkeit oder Führungsstil. Sie sind quasi die Vertreter der 12. Genau wie Petrus die 12 in Jerusalem vertretet. Als er aufsteht und die gute Nachricht zu den Menschen dort, zu den Juden dort gepredigt hat. Und hier, als Jesus betet, verändert sein Aussehen. Er verändert sich sein Aussehen auf dramatische Art und Weise. Wir wissen nicht, ob er in diesem Augenblick seine physische Natur geändert hat, aber er strahlte. Und die Bibel nennt das die Verklärung. Vers 4 lesen wir, erschienen Elia und Mose vor ihnen. Und die zwei fangen an, mit Jesus zu reden. Wie jemand schon gesagt hat, ich würde gern wissen, worüber sie geredet haben. Was hat Jesus mit den beiden mitgeteilt? Sie reden mit Jesus, das wissen wir, über den Tod, der ihnen in Jerusalem erwartet. Und dann verschwinden sie genauso schnell, wie sie gekommen sind. Und Petrus, wie Petrus so ist überwältigt. Und er sagt in Vers 5, lass uns auf diesem Berg drei Hütte bauen. Eine für Jesus, eine für Mose, eine für Elia. Aber gleich danach umgab sie eine Wolke aus der Dunkelheit und sagte eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn, den ich auserwählt habe. Hört auf ihn. Vielleicht hat Petrus gedacht, hier ist ein heiliger Ort. Wer hat auch diese Worte gehört im Alten Testament? Du stehst auf heiliger Boden. Wer war das? Mose. Zieh deine Schuhe aus. Vielleicht hat Petrus so gedacht, in Erinnerung gebracht. Ja, wir sollten irgendwie Zelte bauen für die drei. Mose, Elia, Jesus. Repräsentieren drei Epochen von Gottes Geschichte. Das Gesetz, die Propheten und jetzt löst Jesus sie ab mit dem neuen Bund. Und die drei reden über den Exodus von Jesus, über seinen Tod, dass er bald von der Erde geht. Aber Vers 7, als ich diese Stelle gelesen habe, ist Vers 7 wirklich rausgestochen für mich. Das ist mein geliebter Sohn und mein lieber Sohn. Hört auf ihn. Das hat Gott schon mal gesagt. Bitte? Ja, ja, genau. Genau, das ist mein geliebter Sohn. Ich fand diesen Ausdruck. Wo hören wir das? Wo haben wir diesen Satz schon gehört? Hört auf ihn. Ja?
Mose.
Von Mose?
Er hat gesagt, mach mir Gott einen Propheten, der ist größer als ich. Mhm. Den sollt ihr hören.
5. Mose, eine Wiederholung von Gottes Gesetze und Verordnungen, ist wieder erwähnt in 5. Mose. Und da lesen wir, ein Prophet wie Yahweh, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, für dich erstehen lassen, so wie mich. Auf ihn sollt ihr hören. Und Petrus zitiert diese Stelle auch in der Apostelgeschichte 3, dort in Jerusalem. Was will Gott den römischen Christen, denken wir erstmal zurück, sagen? Jesus ist Gottes Sohn. Er ist einzig und allein den Sohn Gottes. Und auf ihn sollt ihr hören. Als Erfüllung von Mose und Elia. Er hat das Ganze erfüllt. Auf ihn sollt ihr hören. Was für eine Ermutigung für Christen, die den Tod ins Auge schauen. Da in Rom. Auf einmal verschwinden die Wolken, da steht Jesus alleine. Ab Vers 9. Irgendwo da in der Mitte. Als sie dann den Berg hinabstiegen, schärfte ihnen Jesus ein, mit niemandem über das zu reden, was sie gesehen hatten. Nochmal diese Verheimlichung. Sie nennen das die messianische Geheimnis. Nicht darüber reden. Bleib in dem Dorf. Oder nicht in den Dorf gehen, war es, oder? Bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Die Zeit wird bald kommen, wo Jesus sagt, ja, jetzt ist der Weg frei. Diese letzte Bemerkung ließ die Jünger nicht los und sie überlegten miteinander, was er wohl mit der Auferstehung aus den Toten gemeint habe. Schließlich fragten sie, warum behaupten die Gesetzlehrer, dass Elia zuerst kommen muss? Das stimmt so schon. Elia kommt zuerst, erwiderte Jesus, und bringt alles wieder in den rechten Stand. Und doch heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles leiden muss und verachtet sein wird. Aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, so wie es geschrieben steht. Wiederum sehen wir diese Verwirrungen und Missverständnisse über Propheten und Auferstehungen, dass es noch herrscht unter den Juden, unter den Jüngern von Jesus, auch unter den Juden. Sie haben schon an eine Auferstehung geglaubt, dass alle Juden am Ende der Geschichte auferstehen werden. Aber nicht unbedingt an eine Auferstehung einer Einzelnen in der Mitte der Geschichte. Elia ist schon gekommen, sagt Jesus. Was denkt ihr, wer war Elia, der schon gekommen ist? Wer war Elia ähnlich in dieser Geschichte? Bitte? Johannes der Täufer. War die Offenbarung, was schon vorausgesagt ist. Genau wie Elia durch Ahab und Isabel litt, so litt Johannes unter Herodes und Herodias. Schauen wir weiter in 14. Jesus kommt wieder zu den Jüngern. Und was sieht er? Eine große Volksmenge, Menschenmenge. Mittendrin sind seine Jünger und die Schriftgelehrten. Und es gab einen Streit. Die Jünger konnten einen besessenen Jungen nicht heilen. Und offensichtlich warf diese Machtlosigkeit einen Schatten auf die Jünger. Der Vater von diesen Jüngern sagt in Vers 18, ich habe den Jüngern, deine Jünger, gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Dann redet Jesus, was seid ihr für ein ungläubiges Geschlecht? Sagt Jesus zu ihnen, wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Aber pass bitte auf, was Jesus zu dem Vater sagt. Wie Jesus sich jetzt mit dem Vater des Jungen unterhielt. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel, sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus. Was soll das heißen? Für den, der glaubt, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und da schrie der Vater des Jungen, ich glaube ja, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Vater ziemlich verzweifelt war. Am Ende. Der Jünger Jesu konnten ihm nicht helfen. Und er verzweifelt jetzt an ihrem Meister, Jesus. Und er sagt zu Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Und Jesus lässt diese Bitte nicht stehen. Denn er sagt klipp und klar, für Gott, für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Jesus stellt es hier klar, Gott ist nicht verantwortlich, dass dein Sohn nicht geheilt wurde. Das Problem hier ist mit dem Unglauben. Stellt ihr auch diese Frage, was ist mit diesen Männern passiert? Was ist mit den Jüngern passiert? Da müssen wir weiterlesen, ab Vers 25. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du Stummer und Taubergeist, sagte er. Ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Als Jesus später im Haus allein war, fragte ihn die Jünger, warum konnten wir den Geist nicht austreiben? Solche Geister können nur durch Gebet ausgetrieben werden, erwiderte Jesus. Andere Spätschriften sagen durch Gebet und Fasten. Meiner Meinung nach original ist, dass Jesus nur das Wort Gebet gesagt hat. Ich beschäftige mich, wo die Jünger gerade sind, in ihrem geistlichen Wachstum. Ich hoffe, dass ihr euch auch damit beschäftigen. Nicht mit den Jüngern, Jesu, mit deinem eigenen geistlichen Wachstum. Das ist Gott wichtig, dass wir in ihm wachsen. Aber die Jünger versagen bis jetzt, Jesus zu verstehen und die Macht, die er für sie bereithält. Ich denke, es hat weniger zu tun mit mehr Beten, ach, wenn sie mehr gebetet hätte, oder richtig zu beten. Du hast die falschen Worte benutzt, sondern zu glauben an dem, der ist und der kommen wird. Wie lernt man eigentlich Vertrauen? Als Kind, oder? Und das kann gut sein, das kann ziemlich schlecht sein, oder irgendwo in der Mitte. Wir lernen Vertrauen durch die Erfahrungen, die wir haben. Und ein Thema läuft durch Gottes Geschichte in diesem Zusammenhang mit dem Vertrauen lernen. Herrlichkeit und Demütigung. Zwei Seiten des geistlichen Wachstums sehen wir oft in der Schrift, in dieser Geschichte. Im Leben von Johannes der Täufer, in Jesus, mit den Jüngern Jesu, die Christen in Rom. Wir erleben was im Leben? Hochs und Tiefs. Auf und ab. Gute Sachen, schlechte Sachen. Schwierige Zeiten, Gipfelerlebnisse. Jesus zeigt seine Herrlichkeit und geht sofort in die reale Welt. Direkt nach der Taufe Jesu wurde Jesus in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Solche Erfahrungen formt den Charakter der Jünger und formt uns auch. So, wenn du in ein Tief steckst oder eine tiefe Zeit durchmachen musst, nicht vergessen, wozu es dient, was Gott daraus machen will und machen kann. Wir lernen so viel. Wir mögen es nicht. Ich würde nicht sagen, dass dass wir Hurra sagen, wenn wir ein Tief durchmachen müssen. Nein, das wäre ziemlich krank. Aber wir können ein Stück Hoffnung mitnehmen, dass Gott hat was vor mit mir. Und nicht zu vergessen, dass Gott nah ist. Er ist da. Er ist neben uns, in uns, mit uns, wenn wir durch solche Zeiten gehen. Ein zweites Thema hier ist Besessenheit. Was ist der Grund, warum Dämonen Menschen besessen? Einfach gesagt, um diese Welt, um diese Menschen zu verzehren und zerstören. Satan hat ein Ziel: Chaos. Und genau wie heute will er uns durcheinander bringen, zerstören, uns vom Weg ziehen. Habt ihr ein Beispiel im Kopf gerade? Wie macht Satan das heutzutage?
Er beschäftigt uns mit sinnlosen.
Sinnlosen Sachen, ja. Ja. Was ist mit Liebe und Sex? Ein großes Geschenk von Gott. Etwas Gutes. Das sieht man sogar in den Werbungen. Eine Verzerrung. Bloß nicht in irgendeine Sendung. Satan nimmt etwas Heiliges und Besonderes und verzerrt das. Und will das benutzen, um uns zu zerstören, von Weg abbringen. Es ist total verzerrt in der Gesellschaft. Reichtum und Geld, Essen und Trinken, Feiern. Sage ich ganz platt, ist was Heiliges. Und Satan nimmt ein Feier und verzerrt das. Genuss. Das dämonische Ziel ist, das Ebenbild Gottes und seine gute Schöpfung zu zerstören. Und das, was deutlich ist, Satan hasst es, wenn wir wie Jesus leben, wenn wir wie Jesus lieben und ihm nachlaufen. Gehen wir zurück. Warum hat das nicht geklappt mit den Jüngern? Die waren schon mal erfolgreich. Hallo? Was ist im sechsten Kapitel passiert? Jesus hat die rausgeschickt. Ohne was? Ohne Essen, ohne Geld, ohne ein zweites Hemd. Sie müssen lernen, durch den Glauben kann man Dämonen austreiben. Das haben sie im sechsten Kapitel gelernt. Vertrauen auf Gott, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und nichts anderes. Ich kann nur vermuten, dass eine Einstellung des Unglaubens oder eine Selbstsicherheit hineingeschlichen wurde. Weil sie in der Vergangenheit erfolgreich waren, und das führte jetzt zu Versagen. Das führte zu einer Unsicherheit in dem Vater des Jungen, und deswegen stellt er Jesus jetzt in Frage. Und dann kommt dieser Schrei der Verzweiflung von Jesus. Von einer tiefen Enttäuschung, vielleicht Erschöpfung, kommt. ihr, ich meine, er sagt das ganz direkt, oder? Ihr Ungläubigen. Er spricht nicht den Vater an, er spricht seine Jünger an. Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein? Bis ihr endlich glaubt. Wie lange muss ich euch noch ertragen? Ich bin so dankbar für diese Worte von Jesus. Jesus zeigt uns seine Menschlichkeit. Dass er auch, darf man das sagen, am Ende war, verzweifelt war. Das ist einfach für mich wunderbar, dass er Gefühle hat. Weil das bedeutet, er versteht meine Gefühle. Wenn ich auch so verzweifelt bin, er versteht deine Gefühle, wenn du am Ende bist. Und ich schätze das und auch, was danach kommt. Sein Mitgefühl. Er stellt Fragen. Dem Vater. Er stellt diesen Vater Fragen. Will alles wissen über den Jungen. Was ist mit ihm passiert? Wann? Wie lange? Wie läuft das? Sogar mit dem Vater hilft Jesus ihm im Glauben zu wachsen. Und dann sagte der Vater, hilf mir bitte aus dem Unglauben. Und Jesus lässt diesen Satz nicht unbemerkt stehen. Er gibt den Mann, den römischen Christen, und er gibt uns Grund genug, weiterzumachen im Vertrauen auf Gott. Er sagt, für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Und jetzt bemerkt Jesus, dass diese Menge an Menschen zuwächst. Und das will er nicht. Er versteckt sich noch, so gut wie er kann. Und mit einem Satz treibt er den Dämon aus den Jungen. Und er ist frei. Die Antwort, die Jesus seiner Jünger gegeben hat, bestätigt das, was Jesus im 6. Kapitel den Jüngern beigebracht hat. Schauen wir das kurz an. Kapitel 6 habe ich schon kurz erwähnt. Er gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister und befahl ihnen, außer einem Wanderstab, nichts mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, Sandalen dürft ihr angezogen lassen, aber nicht zwei Hemden übereinander. Wenn ihr in ein Haus aufgenommen werdet, dann bleibt dort, bis ihr den Ort wieder verlasst. Was sie damals gelernt haben, scheint es mir, das haben sie vergessen. Gott zu vertrauen. Ein subtiler Unglauben ist unter den Jüngern reingeschlichen, dass sie die Kontrolle haben, denken sie jetzt, und zu jeder Zeit abrufen können. Die Notwendigkeit, eine Beziehung zu Gott zu pflegen, fehlt. Ist so wichtig, war so wichtig und für uns heute genauso wichtig. Das ist meine Frage an euch heute. Hören wir auf ihn? Es gibt viele Methoden, wie man das machen kann. Ich ermutige euch, mit den geistlichen Disziplinen zu beschäftigen. Mit dem Gebet. mit Gottes Wort in der Gemeinschaft zu bleiben, über Gottes Wort nachzudenken, zu lernen, wie kann das in mir lebendig werden, stille Zeit zu nehmen, um einfach auf Gott zu hören. Geh zurück zu Matthäus Kapitel 5 und lies die Bergpredigt nochmal durch. Bleibe mit dem Anfang. Gesegnet sei die Barmherzigen. Gesegnet sind. Und denkt nach, wie ist das in mir? Gott will, dass wir auf ihn hören. Vorsicht! Heute gibt es so viele Dinge, die uns von ihm wegzehren können, wo wir Ablenkungen finden können. Wo ist mein Handy? Das Programm muss ich unbedingt schauen. Schau auch gern einige Sendungen, nicht alle. Aber nicht vergessen, dass Gott da ist. Gehen wir zum Schluss. Gott, ich weiß, dass ich, wie man zumindest auf Englisch so schön sagt, zu dem Chor predige. Viele sind hier, die schon dich suchen. Es kann aber sein, dass einige sind hier, die verzweifelt sind. Die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Viele sind hier, die im Moment erleben, so eine geistliche Zeit, eine gute Zeit mit dir. Und sie können sich nicht vorstellen, in so einem Tief zu fallen. Egal wie wir so drauf sind heute, Vater, bitten wir um deine Hilfe, um deine Kraft, dass wir dich deutlicher sehen und deutlicher hören können in unserem Leben. Danke, dass du dich nicht versteckst heutzutage. Aber wir müssen Augen haben, dich zu sehen, wo du aktiv bist. Wir müssen den Glauben haben, dich zu erkennen. Stärke du, Herr, unseren Glauben. Und wir sogar sagen müssen, Herr, ich glaube, hilf mir mein Unglauben. Gib uns diese Worte auf unsere Zungen, dass wir das zu dir sagen können, miteinander mitteilen können, wo wir gerade kämpfen. Und dass wir erleben, wie du durch die Gemeinschaft, durch andere Geschwister wirken kannst. Danke, dass du nie aufhörst, an uns zu glauben. Segnet uns, gib uns deine Kraft. Mögen wir ein Licht sein in unserer Welt. Amen. Möge Gott uns immer wieder zeigen, dass die Pflege der Beziehung zu ihm einen Segen bringt. Das ist mein Wunsch für uns alle heute. Lasst uns wie Jesus unser Kreuz mit Demut tragen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine Zeit für Gemeinschaft, für Kaffee, manchmal was anderes. Und dann danach, kurz danach, haben wir gemeinsames Essen. Und jeder ist herzlich eingeladen zu bleiben. Keine Angst, dass es nicht genug ist oder dass du nichts gebracht hast. Das ist egal. Bitte bleibe, wir haben genug. Gott segnet euch. Ja.